Ja, seid alle ganz herzlich gegrüßt. Hört man mich gut? Ja, also ich merke jetzt nicht, ob das Mikrofon funktioniert. Wie dem auch sei. Also, wie bereits ja angesprochen worden ist, schon der Titel ist sicherlich erklärungsbedürftig. Lasst uns Leben machen, moderne Bioethik im Licht der biblischen Offenbarung. Also zunächst einmal ist es sicherlich niemandem entgangen, dass wir in einem besonderen Zeitalter leben. Man könnte auch sagen, ja gut, frühere Zeitalter waren auf ihre Weise besonders. Aber eine Sache, die sich heutzutage sicherlich immens unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sich Werte wandeln. Also früher zum Beispiel im Mittelalter oder auch sogar in etwas späteren Zeiten waren Werte etwas Unveräußerliches. Also etwas, das Menschen entdecken konnten und das wertvoll war. Deswegen heißen sie ja auch Werte. Und sie sind ja letztlich auch die Grundlage für unsere Entscheidungsfindung. Ja? Wir können ja keine Entscheidung treffen ohne Bezugnahme oder ohne Grundlage auf unsere Werte. Und die Frage ist, woher kommen unsere Werte? Kommen sie aus weltlichen Überlegungen? Kommen sie aus menschlichen Philosophien oder aus der Offenbarung Gottes? Sicherlich ist den meisten hier oder praktisch allen die Bibelstelle geläufig aus dem Kolosserbrief, wo es heißt, dass alle Schätze der Weisheit in Christus verborgen sind. Und dass wir aufpassen müssen, dass man uns nicht mit Überredungskünsten zu Trugschlüssen verleitet. Und wir werden natürlich auch, wie gesagt, vor einer Philosophie gewarnt, die auf menschlicher Überlieferung beruht. Das heißt, Philosophie an sich ist nicht böse. Philosophie ist dann böse, wenn sie auf menschlicher Überlieferung beruht, auf den Grundsätzen der Welt und nicht auf Christus. Und eine solche Philosophie kann uns gefangen nehmen, ja, und wie gesagt zu Trugschlüssen verleiten. Und in meinem heutigen Vortrag werde ich eben ausgehend von früheren Verhältnissen einen Blick auf heutige Entwicklungen werfen, auf dem Gebiet der Bioethik. Und diese dann eben anhand des biblischen Maßstabes beurteilen. Und eingangs sei natürlich auch gesagt, die Bioethik ist kein einfaches Thema. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir als Christen uns damit nicht befassen dürfen oder sollen oder dass es sich nicht lohnt. Ja? Denn wir sind privilegiert. Gegenüber der Welt sind wir dadurch privilegiert, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns die Wahrheit leitet. Ja? Also wir haben diese Verheißung, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist zur Entfaltung kommen lassen, in alle Wahrheit geleitet werden. Auch wenn wir oft genug feststellen, dass wir uns irren. Ja, also diese Zusage steht. Ja, das steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 13, wo es heißt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das ist eben auch der Grund, weswegen Gott davon spricht, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15, dass die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Und hier stellt sich natürlich die Frage, beziehen sich die Aussagen aus dieser Aussagen aus der Heiligen Schrift nur auf die persönlichen Entscheidungen? Geht es hier nur darum, wie wir in der Gemeinde wandeln? Ja, also welche Entscheidungen wir im persönlichen Leben treffen? Klar, es ist zweifellos ein großer Segen, wenn wir es verstehen, nach den biblischen Geboten zu leben. Aber wenn wir die biblischen Gebote, die biblischen Maßstäbe nur auf unser persönliches Leben anwenden, dann, und das lässt sich relativ leicht aus der Heiligen Schrift ableiten, dann verfehlen wir sogar zum Teil unsere Bestimmung. Denn jedes Kind Gottes hat in den Augen Gottes den Status eines Priesters. Ja, das allgemeine Priestertum. Und das bedeutet, dass wir dazu berufen sind, göttliche Tugenden zu verkünden, eben nicht nur im Kreis der Gläubigen, sondern eben auch gegenüber der Welt. Da steht zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Dort heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und wir haben sogar auch die Verheißung, dass wir einmal die Welt richten werden. Und wenn man das liest im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2. Und im Kontext betrachtet, dann stellt man fest, dass Paulus dort sagt, ja, gemeindeinterne Angelegenheiten sind eigentlich eine Sache, die selbstverständlich ist, dass wir das regeln können. Wenn wir einmal die Verantwortung haben, über die Welt zu richten, dann sollten eigentlich gemeindeinterne Angelegenheiten kein Problem sein. Also dort heißt es, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Kurz und gut, intellektuelle Trägheit oder Flucht vor schwierigen Fragen stehen einem Christen nicht gut zu Gesicht. Und wir sehen auch in der Bibel, dass Wahrheitsfindung keine triviale Angelegenheit ist. Es ist also nicht etwas, was uns einfach in den Schoß fällt. Auch wenn uns der Heilige Geist gegeben ist. Und daher hat Paulus dieses Gebet aufgeschrieben im Philipperbrief. Also Paulus ging ins Gebet und ein wesentliches Anliegen für ihn war es, dass die Geschwister Urteilsvermögen erlangen. Im Philipperbrief Kapitel 1, Verse 9 bis 11 heißt es, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag des Christus, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, hier der Liebesbegriff, der biblische Liebesbegriff ist nie von Wahrheit getrennt. Und natürlich stimmt es, dass Wahrheit ohne Liebe grausam sein kann. Ja. Aber umgekehrt ist Liebe ohne Wahrheit Sentimentalität oder Heuchelei. Ja. Und daher eben dieses Gebet von Paulus. Und letztlich soll unsere Liebe nicht auf Gefühlen beruhen, sondern auf einem soliden Urteilsvermögen. Das heißt der Fähigkeit, Argumente zu wägen, die Geschehnisse anhand von genauen Beobachtungen und dem Herstellen von Zusammenhängen richtig einzuschätzen. Und das ist natürlich klar. Die Grundlage, also unsere Grundlage für die Beurteilung der Dinge ist das Wort Gottes. Und es ist gut, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir uns damit in die Opposition zur Welt begeben. Ja, das heißt, wir stellen uns damit gegen die erdrückende Mehrheit der Menschen. Warum ist das so? Das ist deswegen so, also Jesus hat das ja im Johannesevangelium nicht nur dort, auch an anderen Stellen deutlich gesagt, hier im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Die Welt hasst Christen, weil sie mit dem Wort Gottes einen absoluten Maßstab für die Wahrheitsfindung haben. Einen Maßstab, der über allen Meinungen steht. Einen Maßstab, der dem natürlichen, gefallenen Menschen zuwider ist, weil dadurch seine Sünden aufgedeckt werden. Und da wir im Besitz dieser Gabe Gottes sind, ist es unsere Verantwortung, auch schwierige Sachverhalte zu beurteilen. Das heißt also auch aus dem Gebiet der Bioethik. Es gibt übrigens genügend Beispiele für Kinder Gottes, die sich getraut haben, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge der Welt ausgehend von der Heiligen Schrift zu beurteilen. Und zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich Bioethik? Bioethik ist schlicht die Disziplin, welche sich mit Fragen rund um einen akzeptablen Umgang mit Lebewesen befasst. Ja, also man könnte jetzt schauen, ja, also in den Sprüchen heißt es zum Beispiel, der Gottlose ist grausam, aber der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh. Das ist eigentlich Bioethik aus den Sprüchen. Ich will mich aber heute mit dem speziellen Gebiet der Bioethik befassen, nämlich mit dem Umgang mit menschlichem Leben. Ja, das würde nämlich zu weit führen, wenn ich jetzt einen allumfassenden Vortrag halten wollte, wo es um den Umgang mit Menschenleben und mit Tierleben geht. Ja, wie gesagt, die Bioethik ist kein einfaches Gebiet, zumal es viele Entwicklungen gibt und damit auch neue Fragen und neue Möglichkeiten. Ja. Und das ist aktueller denn je. Zunächst aber, wie bereits angekündigt, ein Rückblick. Denn Menschen haben ja schon immer eine Bioethik gehabt. Die Frage, wie sollen wir mit menschlichem Leben umgehen, Zum Beispiel, wie sollen wir mit ungeborenem Leben umgehen? Hört man mich doch nicht so gut.
So hört man dich vermutlich besser.
So hört man mich besser. Ja. Also die Frage, wie man mit ungeborenem Menschenleben umgeht, die gab es auch schon in der Antike. Ja. Oder im Allgemeinen, gibt es einen allgemeinen Lebensschutz, oder gibt es ihn nur für bestimmte Personen? Nur für die Reichen? Oder nur für die Bürger des Staates und andere eben nicht? Diese Fragen gab es schon viel früher. Also kann man sagen, Menschen hatten schon immer eine Bioethik. Und wovon war die Bioethik abhängig? Naja, das ist klar, letztlich von dem Gottes- und Weltbild. Und in der Antike, da gab es zum Beispiel solche Götter, wie sie hier zu sehen sind. Ja, also das sind Horus, Anubis und Neptun. Horus und Anubis sind ägyptische Götter und Neptun war ein griechischer Gott. Und diese Götter waren bekanntlich rachsüchtig und grausam. Und ihre Lieblingsbeschäftigung, das waren Intrigen. Ja, Intrigen gegen andere Götter. Und nicht selten waren diese Götter überdies auch Mischwesen. Also hier sieht man eben so einen Menschen mit Falkenkopf oder einen anderen Menschen mit Hundekopf. Das sind also sogenannte Chimären. Ja, das ist der Begriff, den man dafür verwendet. Ich werde ihn später im Vortrag noch aufgreifen. Aber hier sieht man schon mal, in der Antike waren die Götter eben solche Mischwesen aus Mensch und Tier. Darüber hinaus gab es einen anderen Aspekt für die Antike, und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil man denkt, ja, die Evolutionslehre, die ist nur in unseren Zeiten einflussreich. Nein, das stimmt nicht. Das evolutionäre Denken, das war bereits in der Antike maßgeblich für die Wirklichkeitsauffassung der Menschen. Und gebildete Römer oder auch gebildete Griechen verlachten die Christen, wenn sie davon sprachen, dass die Menschen alle von einem Menschen abstammen. Also letztlich von Adam. Ja? Also Eva stammt ja in gewisser Weise auch von Adam ab. Sie wurde ja aus Adam gebildet. Und dann pflanzen sich die Menschen ihm ausgehend von diesem ersten Paar fort. Und schon in der Antike lachten die gebildeten Römer und Griechen über diese Vorstellung. Denn für sie war klar, der Mensch stammt aus dem Tierreich. Für sie war klar, der Mensch ist nichts als ein intelligentes Tier. Wir kennen das ja auch aus der Ansprache aus Apostelgeschichte 17, wo Paulus vor dem Areopag spricht. Und eben weil die Menschen damals in der Antike davon überzeugt waren, dass der Mensch nur ein höher entwickeltes Tier ist, konnten sie mit Vergnügen dabei zusehen, wie Menschen im Amphitheater von Tieren zerrissen wurden oder mit Schwerten geschlachtet. Und interessant ist die Frage, was führte eigentlich dazu, dass die Gladiatorenkämpfe abgesagt wurden oder dass sie abgeschafft wurden? Verantwortlich dafür war ein Mönch namens Telemachos. Im Jahr 404 griff dieser Mönch wagemutig in einen Gladiatorenkampf ein. Ja, er rannte nach unten und versuchte, die Gladiatoren davon abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen. Wozu führte das? Das führte dazu, dass der Mob rasend wurde und ihn steinigte. Und daraufhin verbot der Kaiser Honorius die Gladiatorenspiele. Es gibt zu dieser Geschichte verschiedene Versionen, aber allen Versionen ist gemein, dass der Mönch Telemachos zu Tode kam und danach die Gladiatorenspiele verboten wurden. Und in dieser Zeit gab es diese Auffassung, dass alle Menschen gleich geschaffen seien, die für uns heutzutage selbstverständlich ist, die gab es gar nicht. Während Bürger des Römischen Reichs einen Schutz des Lebens genossen, also einen allgemeinen Schutz des Lebens, galt das Leben von Fremden, Sklaven und Gefangenen nicht viel. Das kann man zum Beispiel auch nachlesen in Apostelgeschichte 16, Verse 37 und 38. Da ist es so, dass die Gerichtsdiener sich davor fürchten, als Paulus dann sagt, er ist ein Bürger Roms. Die haben ihn nämlich vorher ausgepeitscht. Und wenn er das zur Klage bringt, dann hat das für sie üble Konsequenzen. Ja. Denn Paulus hatte einen allgemeinen Lebensschutz. Und er hätte das durchaus auch einklagen können. Und mit Sklaven durfte praktisch alles gemacht werden. Es war erlaubt, sie zu entmannen, sie zu foltern, sie zur Abtreibung zu zwingen oder als Gladiatoren zu verkaufen. Und damit die Sklaven nicht aufständisch wurden, wurden sie in Angst gehalten. Wie hat man das gemacht? Also zum Beispiel, wenn in irgendeinem Haushalt viele Sklaven gehalten wurden und irgendein Sklave durch ein Fehlverhalten aufgefallen ist, naja, dann hat halt der Hausherr einfach alle Sklaven kreuzigen lassen. Ja, also es gibt Berichte von ganzen Zügen von Sklaven durch die Straßen, wo sie zähneklappernd und weinend zur Kreuzigung hingingen. Und die anderen Römer haben das mitbekommen. Es waren furchtbare Bilder, kann man sagen, ja, traumatisch. Aber das gab's und dadurch, also durch diese Exempel, die die Römer statuiert haben, haben sie die Sklaven in Angst gehalten. Worin bestand die Reifeprüfung eines Spartiaten? Also es gab ja diese Militärstadt Sparta und wesentlicher Inhalt des Lebens eines Spartanen oder eines Spartiaten war die Übung. Die Übung in der Kriegskunst. Und wenn ein Spartiate eben zu einem bestimmten Reifealter kam, musste er eine Prüfung bestehen. Und die bestand darin, einen Heloten zu töten. Die Heloten, das waren Angehörige der bäuerlichen Bevölkerung um Sparta herum. Du musst also irgendwie durch die Wildnis um Sparta herumlaufen und einen Heloten umbringen und dann war die Reifeprüfung bestanden. Ja. Und je länger die Menschen in diesen Gewohnheiten lebten, desto mehr verachteten sie diejenigen, die sie misshandelten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Ja. Tacitus hat das mal pointiert auf den Punkt gebracht. Es gehört zur menschlichen Anlage, das zu hassen, was man verletzt. Also schon Tacitus verstand sehr viel von der abgrundtiefen, üblen Gefallenheit der Menschen. Und was ist der wesentliche Unterschied der Antike, also der vorchristlichen Welt, zur Welt nach der Ankunft des christlichen Glaubens? Und das beschreibt Markus Spieker in seinem Buch. Vielleicht ist das der wichtigste Unterschied zwischen der vorchristlichen Welt gegenüber der christlichen. Diese erschreckende Mitleidlosigkeit. Alles, was in irgendeiner Weise schwach war, hatte keinen oder nur einen eingeschränkten Lebensschutz. Und das galt eben auch für Kinder. Thomas Schürmacher beschreibt es hier in einem Artikel. Im antiken Rom und in Griechenland gehörte das Kind erst dann zur Familie und Gesellschaft, wenn es durch eine Zeremonie ausdrücklich anerkannt worden war. Die Menschenwürde hatte ein Kind also nicht unmittelbar nach der Geburt, sondern nach der Anerkennung durch die Familie, genau genommen durch den Vater. Wie passierte das? Nachdem das Kind zur Welt gekommen ist, nahm der Vater das Kind entweder auf den Arm oder nicht. Das auf den Arm nehmen bedeutete Leben, das eben nicht auf den Arm nehmen bedeutete Tod. Und die Straßen Roms, ja, da gab es nicht wenige Skelette von Babys. Ja, also die wurden einfach ausgesetzt und dann haben sich halt die Hunde daran gelabt, kann man sagen. Ja, also das war das alte Rom. Und letztlich ist das Problem dahinter, die Würde eines Menschen hing davon ab, ob andere Menschen ihm diese Würde zusprechen. Das war damals selbstverständlich. Daran hat überhaupt niemand gezweifelt. Ja, also der Mensch hatte nicht per se Menschenwürde. Und Abtreibung oder Kindstötung, das war etwas Selbstverständliches in der Antike. Ja, das war sogar ein Teil der Familienplanung. Die Philosophen Griechenlands oder auch Roms, wie zum Beispiel Plato, hielten Abtreibung und Kindstötung für eine Notwendigkeit. Ja, nämlich um gesunden Nachwuchs hervorzubringen oder auch um die Zahl der Einwohner auf einem bestimmten Level zu halten. Auch die hatten schon damals die Sorge vor der Überbevölkerung. Und deswegen hielten sie es für sinnvoll, dass eben gerade der schwächliche, der missgebildete Nachwuchs einfach ausgesetzt wird. Hier äußert sich zum Beispiel der Philosoph Seneca dazu, zitiert in Markus Spiegers Buch. Wir knüppeln tolle Hunde nieder, wir schlachten durchgedrehte Ochsen, wir schlachten kranke Schafe, bevor sie die Herde anstecken, wir eliminieren Missgeburten und wir ertränken unsere Kinder, wenn sie allzu schwächlich oder missgestaltet sind. Das Unnütze vom Gesunden zu trennen, ist nicht eine Sache des Zorns, sondern der Vernunft. Also merken wir, was hier die Grundlage ist. Die Grundlage ist die Vernunft. Man hält es halt für vernünftig, missgebildeten Nachwuchs einfach zu töten. Und weil die Vernunft eben verabsolutiert wird, begeht der Mensch solche Gräueltaten. Und auch Aristoteles begründete die Legitimität der Abtreibung, ja, also der bekannte, einer der einflussreichsten Philosophen der gesamten westlichen Welt, Aristoteles. Er begründete die Abtreibung damit, dass ein Fötus nicht von Anfang an beseelt ist. Er ging davon aus, dass irgendwann im 80. oder wievielten Tag die Föten beseelt werden. Und bei ihm war es auch noch so, ein männlicher Fötus wird früher beseelt als der weibliche. Völlig willkürlich, völlig aus der Luft gegriffen. Dafür gab es überhaupt keine Grundlage oder irgendeinen Befund. Das hat er sich, man kann sagen, aus den Fingern gesogen. Also man kann sagen, der christliche Glaube kam in eine Welt, die einen grundsätzlichen Schutz menschlichen Lebens überhaupt nicht kannte. Wie war demgegenüber die christliche Sicht der Dinge? Der Wert von Menschenleben war grundsätzlich von Anfang an für die Christen gleich. Ob nun Sklave oder Reicher, das machte keinen Unterschied. In den Katakomben Roms trafen sich als Christen zur Versammlung und da war es so, dass die erste Gemeinde, die sich in Rom versammelte, da war der Gemeindeleiter ein Sklave. Und da gab es auch Wohlhabende, die dazukamen und die haben sich diesem Sklaven untergeordnet. Ja, undenkbar für die damalige Welt. Völlig, völlig absurd. Und hier zum Beispiel der Philemonbrief, da fordert Paulus Philemon dazu auf, einen entlaufenen Sklaven als Bruder zu behandeln. Das war damals absolut unglaublich. Ja, für viele undenkbar. Im Jakobusbrief werden die Empfänger dazu aufgefordert, keine Unterschiede im Umgang mit Menschen an den Tag zu legen. Ganz gleich, aus welchem gesellschaftlichen Stand sie kommen. Und darüber hinaus wird man eben im gleichen Brief auch dazu aufgefordert, Menschen nicht einmal zu fluchen. Warum? Weil sie im Bilde Gottes geschaffen sind. Die frühe Christenheit lehnte die Abtreibung und Kindstötung unter Berufung auf das 6. Gebot, du sollst nicht töten, grundsätzlich ab. Und der bekannte Apologet namens Tertullian, also Tertullian war ein römischer Anwalt, der sich zum christlichen Glauben bekehrt hatte, und der hat dann eben für die Christen mit, man kann sagen, mit gespitzter Feder und rhetorisch sehr geschickt argumentiert. Und er lehnte die Abtreibung unter Berufung auf eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium ab. Also Kapitel 1, Vers 41, fortfolgende. Dort geht es darum, dass Johannes noch als Fötus im Mutterleib hüpft, als er den Gruß der Maria hört. Tertullian argumentierte, naja, dann wird es sich wohl um einen voll empfindungsfähigen Menschen handeln, wie wir es auch sind. Ja, das ist also nichts, das ist also kein Zellklumpen, wie man heutzutage behauptet. Und auch andere Kirchenväter und Theologen äußerten sich entsprechend. Ja, also Schirmacher fasst das zusammen in seinem Artikel: Bei allen großen Kirchenvätern finden sich Sätze, die die Abtreibung verurteilen. Und das Ganze wurde dann letztlich auch in Gesetz gegossen. Das dauerte gute 300 Jahre. Also der christliche Glaube hat sich ja etabliert so im ausgehenden ersten Jahrhundert. Und da begann die Verbreitung rund um das Mittelmeer herum. Und 380 unterzeichnete der oströmische Kaiser Theodosius I. in Gegenwart des weströmischen Kaisers Valentinian II. Die apostolische Konstitution. Also zwei Kaiser kamen zusammen und haben das Ganze in Gesetz gegossen. Und darin wurde Abtreibung als Mord verurteilt. Das war eigentlich früher etwas Selbstverständliches. Da wurde es zu einem Verbrechen. Ja? Dort heißt es, du sollst nicht dein Kind durch Abtreibung töten, noch das Geborene umbringen. Alles Gebildete wird, weil es von Gott eine Seele empfangen hat, gerecht werden wie bei Mord. Wir sehen hier also in aller Deutlichkeit, dass es dem Einfluss der frühen Christen zu verdanken ist, dass die grausamen Praktiken der Antike später als Verbrechen galten. Also da hat es eine Umkehr gegeben in der Gesellschaft. Wie war das im Mittelalter? Im Mittelalter war das denn eben mit der Zeit so, dass die Bibel grundsätzlich als Goldstandard in moralischen Fragen galt. Bei bioethischen Fragen berief sich die Kirche vor allem auf Verse aus dem Alten Testament. Ein Beispiel hierfür aus dem Buch Jeremia, Kapitel 1, Vers 5. Dort heißt es, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Also Gott hatte einen Plan mit diesem Jeremia. Und ich gehe davon aus, dass Gott mit jedem Menschen einen Plan hat. Nur wenn der Mensch eben damit auch einverstanden ist. Ja, das ist immer die Einschränkung. Und das ist auch der Grund, weswegen im Mittelalter die Abtreibung grundsätzlich abgelehnt wurde. Ja? Das stand prinzipiell unter Strafe. Großen Einfluss hatten Schriften von Kirchenvätern wie zum Beispiel Hieronymus oder Augustinus und später auch die Seelenlehre von Thomas von Aquin. Die Seelenlehre von Thomas von Aquin unterschied sich fundamental von der Seelenlehre Aristoteles. Ja, also Aristoteles sagte, die Seele ist transindividuell. Also wenn Menschen eine Seele haben, dann unterscheidet sie sich nicht notwendigerweise von anderen Menschen. Das ist irgendwie wie so eine Art Substanz. Ja. Man könnte sagen, jetzt wenn es zwei Reifen gibt, ist in beiden Reifen halt Luft drin. Die ist jetzt nicht spezifisch für den einen oder für den anderen Reifen. Ja, aber es ist in beiden Luft drin. Das sah natürlich Thomas von Aquin anders. Er sagte, die Seele ist spezifisch und persönlich. Und jeder Mensch ist von Anfang an ein potenzieller Mensch. Ja, also als Fötus ist er schon ein potenzieller Mensch und deswegen ist eine Abtreibung grundsätzlich nicht zulässig. Und im Jahr 1277 wurde an der Pariser Sorbonne, das war also eine relativ früh gegründete Universität, da wurde die aristotelische Seelenlehre sogar verboten. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Universität verbietet eine antike Seelenlehre. Ja, also eines weit bekannten und beliebten Philosophen. Man versetzt sich mal in die heutige Zeit. Eine Universität würde heutzutage die Lehre eines antiken Philosophen verbieten. Das gäbe einen riesen Aufschrei, oder? Und damals war das so, weil nämlich die Gelehrten die Bibel für wahr hielten. Grundsätzlich. Ja, also das war verbreiteter Konsens, dass moralische Fragen in der Bibel geregelt sind. Übrigens noch ein anderer Vers aus dem Psalm 139. Dort spricht David, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und es liegt nahe, dass hier eben der Fötus gemeint ist, von Anfang an. Gott hat einen Plan mit jedem Menschen. Es gab allerdings auch eine Minderheit an Befürwortern in der Kirche. Und die gab es vor allem unter den Jesuiten. Ja, also da gab es etliche, die Abtreibung befürwortet haben. Insgesamt kann aber gesagt werden, dass durch den Einfluss des biblischen Gedankenguts weithin akzeptiert wurde, dass das menschliche Leben zu schützen ist. Das ist fundamental anders zur Antike. Ja, also da haben wir eine Entwicklung gehabt, die über viele Jahrhunderte dazu führte, dass es ganz anders aussah im Denken der Menschen als noch in der Antike. Und auch in Bezug auf die Sklaven änderte sich das Denken. Vor allem ausgehend von einzelnen Initiativen. Schon in der Bibel sehen wir es. Immer sind es einzelne Menschen, die losgehen, mutig sind und sich etwas trauen. Ja? Die Widrigkeiten aushalten, die Wahrheit verkünden, auf die Gefahr hin, dass sie sterben müssen. Und das galt auch für einen Mann namens Chrysostomus, also Johannes Chrysostomus. Markus Spieker sagt über diesen Erzbischof, der Erzbischof von Konstantinopel, Johannes Chrysostomus, ermahnte die Gläubigen, die Sklaven nicht nur menschlich zu behandeln, sondern sie nach Möglichkeit freizulassen. Das begann also schon nicht lange nach der Antike, dass christliche Prediger die Sklavenhalter dazu aufriefen, nicht nur die Sklaven gut zu behandeln, ja, also wir kennen das ja aus dem ersten Timotheusbrief, ihr Herren, lasst das drohen, ja, nicht nur gut zu behandeln, sondern eben auch nach Möglichkeit freizulassen. Auch was ganz anderes als in der Antike. Und allmählich wurde es dann eben aufgrund dieses Einflusses wenig beliebt. Also es war dann immer weniger verbreitet, Sklaven zu halten. Es war ein allmählicher Rückgang. Und also durch den Einfluss der biblischen Lehre kam es auch dazu, dass die Überzeugung vorherrschend wurde, dass Schwache zu schützen sind. Also wir haben es ja vorhin gehört, alles was schwach war, hatte keinen Lebensschutz. Im Mittelalter gab es zumindest einen Ehrenkodex, der etabliert war, dass Schwache zu schützen sind. Also die Ritter, die ja verpflichtet waren, die Waffe zu führen und das bäuerliche Volk zu schützen, ja, die waren verpflichtet, Armen und Witwen und Waisen zu helfen, gemäß dem Kodex, den sie hatten. Und Brutalität und Rache war auch etwas, was an sich verurteilt wurde in diesem Kodex. Das gab es natürlich. Aber grundsätzlich war es so, dass es eine Übereinkunft gab, das machen wir nicht. Das ist etwas, was wir verurteilen. Ja. Und so kann man sagen, ohne eine Revolte wurde die grausame Lebenswelt der Antike überwunden. Weil einzelne Menschen dem Aufruf Gottes folgten und sich mutig für die Schwachen einsetzten. Übrigens auch später, in der beginnenden Neuzeit, da war es so, dass solche Einzelinitiativen dazu führten, dass Sklaven befreit wurden. Ja, sicherlich kennen hier auch etliche die Namen John Newton und William Wilberforce, die durch ihre Initiative für eine Wende in der Politik Großbritanniens bezüglich der Sklavenhaltung sorgten. Im 19. Jahrhundert wurde die Sklavenhaltung in Großbritannien und später auch in den USA verboten. Und das eben auch ausgehend von der Initiative, von der hartnäckigen Initiative von John Newton und William Wilberforce. Ja, das also ein Galopp durch die Geschichte der Bioethik. Kommen wir nun, ja, so das ist noch der Vers, der eben betonen soll, wie diese Wende zustande gekommen ist. Allmählich über etliche Jahrhunderte ohne Revolte, ja. Denn eigentlich ruft ja die Heilige Schrift auch die Sklaven dazu auf, nicht zu rebellieren. Ja, also wenn du ein Sklave bist, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Das ist das biblische Prinzip. Und das sorgte dafür, dass im Mittelalter die Vorstellungen sich änderten. Kommen wir nun aber zum 19. Jahrhundert. Ja, also machen wir einen Schwenk. Denn das 19. Jahrhundert stellt eine Art Zäsur dar, was moralische Vorstellungen betrifft. Für die jüngere Vergangenheit und unsere aktuelle Situation spielt insbesondere nämlich der Einfluss der Evolutionslehre eine ganz wichtige Rolle. Insbesondere die Schriften von Charles Darwin. Charles Darwin hielt sich ja politisch eher zurück, aber seine Stellungnahmen, wo er sie gebracht hat, da waren sie sehr wirkungsvoll. Hier zum Beispiel in seinem Buch über die Abstammung des Menschen, da schreibt er, unter den Wilden werden die an Körper und Geist Schwachen bald eliminiert. Die Überlebenden sind gewöhnlich von kräftigster Gesundheit. Wir zivilisierten Menschen dagegen tun alles Mögliche, um diese Ausscheidung zu verhindern. Also auch Darwin hat das antike Denken aufgegriffen, schwache Menschen als Ausscheidung zu bezeichnen. Das war im Mittelalter lange Zeit nicht so und Darwin kam eben wieder zu dem antiken Denken zurück. Darwin selbst hielt auch generell nicht viel zum Beispiel von solchen Dingen wie Impfungen oder von solchen Dingen wie überhaupt wie Hilfe bei Behinderten. Also das hielt er für eine Einmischung in die Selektion, die natürliche Selektion. Und darüber hinaus rechnete Charles Darwin damit, dass weniger zivilisierte Völker bald ausgerottet würden. Warum? Weil sie natürlich schwächer sind als die Zivilisierten. Ja, also in seinem Buch über die Abstammung des Menschen schrieb Darwin, in einer künftigen Zeit, die nach Jahrhunderten gemessen nicht einmal sehr entfernt ist, werden die zivilisierten Rassen der Menschheit wohl sicher die wilden Rassen auf der ganzen Erde ausgerottet und ersetzt haben. Ja, also wir können uns heutzutage freuen, dass seine Ankündigung nicht in Erfüllung gegangen ist, also bis heute gibt es noch unzivilisierte Rassen, die wie in der Steinzeit leben. Aber Darwin ging eben ausgehend von seiner Überzeugung, dass das Schwache ausgemerzt wird, aus und behauptete eben solche Dinge. Man kann aber sagen, dass das 19. Jahrhundert prinzipiell einen Bruch mit dem christlichen Weltbild markiert. Und die Auswirkungen dessen zeigten sich aber erst im 20. Jahrhundert. Ja, also da hatten wir zwei Weltkriege und so weiter und so fort. Denn mit der Evolutionslehre kam die Angst vor der Degeneration auf. Paul Johnson, ein US-amerikanischer Historiker, schreibt in seinem Buch Portrait of a Genius, das ist ein Buch über Darwin und auch über seinen Einfluss, Darwins Werke befeuerten die Angst, dass führende Nationen wie die Briten aufgrund der Verdünnung ihrer Rassenreinheit degenerieren könnten. Also die Angelsachsen waren stolz auf ihr Erbgut und hatten Angst davor, dass sie sich mit den Slawen oder mit den Juden vermischen müssten. Und diese Angst war tatsächlich real und da nahmen sie auch einiges. Es wurden nämlich sogenannte Rassenreinigungsprogramme erlassen, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Staaten. Ja. In den 1930er Jahren war es sogar so, dass Darwins Selektionstheorie weitgehend akzeptiert wurde, während der christliche Glaube schon als widernatürlich galt. Also schon in den 1930er Jahren, da der christliche Glaube zur Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen aufruft. Hier ist ein Zitat von Adolf Hitler, auch wiedergegeben bei Paul Johnson. Das Gesetz der Selektion rechtfertigt den ständigen Kampf, sodass das Überleben der Stärkeren ermöglicht wird. Das Christentum ist Rebellion gegen das Naturgesetz, ein Protest gegen die Natur. Und in dieser Zeit kam die Hoffnung auf, dass man der Höherentwicklung der Lebewesen durch gezielte Eingriffe nachhelfen kann. Also die Menschen hatten so diese Vorstellung, wir brauchen die Evolution nur in die richtige Bahn zu lenken und es wird sich der Übermensch entwickeln. Ja, die Menschen glaubten daran und deswegen gab es eben auch Versuche durch Zuchtwahl, Menschen zur Höherentwicklung zu bringen. Es gab sogar einige Bücher darüber, wie zum Beispiel von einem Herrn Francis Galton. Francis Galton war Mathematiker und ein Cousin von Charles Darwin. Und er hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Hereditary Genius im Jahr 1869, also 10 Jahre nach Darwins Werk Origin of Species. Und in diesem Buch forderte Francis Galton die britische Regierung dazu auf, ein Bioverzeichnis einzuführen. Ja, also was würde ein Bioverzeichnis bedeuten? Das würde bedeuten, jeder von uns hier würde einen Vermerk in einem Büchlein bekommen, ja, erwünscht oder unerwünscht. Und wovon hängt dieser Vermerk ab? Von unseren Fitnesskriterien. Mental oder körperlich. Ja, also wie schnell sind wir auf 100 Meter, wie weit werfen wir und wie gut sind wir zum Beispiel in räumlichem Vorstellungsvermögen oder was auch immer. Das wären alles biologische Fitnesskriterien und je nachdem, wie gut wir sind, sind wir erwünscht oder unerwünscht. Und gepaart damit war die Forderung von Francis Galton, eine Praxis der Eugenic Marriage einzuführen. Was ist die Eugenic Marriage? Das heißt, die Erwünschten dürfen heiraten und die Unerwünschten nicht. Das war damals eine Forderung von ihm und das ist, man kann sagen, Gott sei Dank ist es abgewehrt worden. Da gab es einige sehr bissige Veröffentlichung unter anderem von einem Katholiken namens Chesterton, ist vielleicht ein Name, der dem einen oder anderen was sagt. Also Chesterton hat einige sehr schlagfertige Zitate herausgebracht. Also zum Beispiel hat er gesagt, Toleranz ist die Tugend eines Mannes, der keine Überzeugung hat. Also das war ein Autor mit Format. Ja? Über ihn wird berichtet, dass er einen Freund hatte. Und mit diesem Freund haben sie sich gegenseitig immer so bissige Scherze zugeworfen. Und dieser Freund war schwindeldürr und Chesterton war ziemlich dick. Und eines Tages kam der Freund zu ihm zu Besuch und da sagte der Chesterton zu ihm, es sieht so aus, als gäbe es in Großbritannien eine Hungersnot. Und daraufhin erwiderte der Freund zu dem Chesterton, ja, und es sieht aus, als läge das an dir. Also, das waren Leute mit Biss und der hat dann eben eine Schrift verfasst, die sehr weit verbreitet wurde. Also der Chesterton war da wirklich sehr einflussreich und der hat unter anderem dafür gesorgt, dass das Bioverzeichnis nicht in Großbritannien kam, obwohl es durchaus die Absicht etlicher Parlamentarier war. Also diese Gefahr gab es real. Also, damals gab es eben die Tendenz, die Menschenwürde abzusprechen. Ja, aus welchen Gründen? Nämlich zum Beispiel die ethnische Zugehörigkeit. Also wenn man zu den Roma und Sinti oder zu den Slawen gehörte. Also zum Beispiel ich habe zur Hälfte slawische Vorfahren. Ja, ich hätte es in Deutschland schwierig gehabt. Und das war ein Grund, die Menschenwürde abzusprechen. Die Behinderung, ganz klar. Also es wurden viele Menschen sterilisiert, weil sie behindert waren. Also zwangssterilisiert. Übrigens in den USA bis in die 70er Jahre. Da gab es immer noch Zwangssterilisierungen in den USA. mentale Fähigkeiten, ja, oder auch die Klassenzugehörigkeit. Das war zum Beispiel bei den Sozialisten der Fall. Im Sozialismus war es so, da gab es dieses Label Kulak. Ja, also wenn ich das auf Russisch ausspreche, Kulak. Und das heißt eigentlich Faust. Und das waren so Leute, die das waren wohlhabende Bauern. Und Stalin erklärte diese Bauern zu unwürdig. Also für unwürdig. Warum? Weil sie halt viel besaßen. Und die mussten enteignet werden. Ja. Ich habe auch unter meinen Vorfahren etliche Kulaken gehabt. Und denen erging es gar nicht gut. Etliche wurden abgeführt und getötet. Und der Grund war einfach, dass ihnen unterstellt wurde, sie würden sich gegen die Revolution stellen. Und deswegen sprach man ihnen eben die Menschenwürde ab. Und letztlich gab es damals eben nationale Eugenik- und Rassenreinigungsprogramme. Also was heißt Eugenik? Eu, schön, und gehen, also geboren werden. Schön geboren, das heißt eben letztlich, man möchte nur, dass schöne, vollkommene Menschen auf die Welt kommen. Und solche Programme gab es dann eben in verschiedenen Staaten. Und das führte zu vielen Todesopfern. Ja? Eugenik, Rassenreinigung, viele Hunderttausende Zwangssterilisierte. Und wenn man heutige Politiker fragen würde, ja, wie beurteilst du oder wie beurteilen sie die Bioethik früherer Tage? Dann würden sie sicherlich die Bioethik verurteilen. Sie würden sagen, nee, damit haben wir heutzutage nichts gemeinsam. Wenn man aber genau hinschaut, stellt man fest, naja, ganz so abwegig ist das nicht. Denn man entdeckt durchaus etliche Elemente, die damit übereinstimmen. Ja? Man kann den heutigen Bioethikern zugutehalten, dass sie eine schwierigere Aufgabe haben als früher. Ja? Weil natürlich mit den verbesserten wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten auch viele schwierige Fragen aufgekommen sind, neue Möglichkeiten. Und auf die muss man antworten. In früheren Epochen, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, war es nicht nötig, in Deutschland die Abtreibung zu verbieten. Warum? Naja, weil die Abtreibung auch lebensgefährlich für die Frau war. Viele haben sich einfach gar nicht getraut, abzutreiben, weil es für sie mit dem Tod enden konnte. Das Verbot der Abtreibung kam in Deutschland erst im Jahr 1871, weil dann nämlich die medizinischen Möglichkeiten so weit waren, dass die Frauen relativ ungefährlich abtreiben konnten. Und damals waren eben die Verantwortlichen noch relativ stark von der biblischen Ethik geprägt und haben dann ein Verbot der Abtreibung in Form eines Gesetzes gegossen. Und gut 100 Jahre später, nämlich in den 1970er Jahren, wurde die Abtreibung wiederum legitimiert. Ja? Also 1970er Jahre. Und das lag eben daran, dass das biblische Gedankengut hier bei uns nicht mehr als normativ galt. Also in den 70er Jahren gab es die Pluralismusdebatte und mit der Pluralismusdebatte wurde eben das biblische Gedankengut als normativ für die Gesetzgebung abgesetzt. Und damals eben in den 1970er Jahren wurde bestimmt, dass Abtreibung bis in den dritten Monat hinein legitim sei. Oder zum Beispiel früher, da war es so, wenn Eltern unfruchtbar waren, dann war das so. Dann mussten sie damit leben. Heutzutage ist es so, dass Eltern durchaus, wenn sie den Wunsch haben, aber dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht auf natürliche Weise, dann können sie zum Biomediziner gehen und Kinder bestellen. Ja, dafür gibt es die In-vitro-Fertilisation. Ja, also in vitro, in Glas, im Reagenzglas, kann man dann eben Spermium und Eizelle zusammenführen und dann ergibt es eine befruchtete Eizelle und die kommt dann eben in die Gebärmutter. Aber nicht einzeln, ja? Weil nämlich die Einpflanzungswahrscheinlichkeit zu gering ist. Was machen dann die Labormediziner? Die nehmen dann gleich 5 oder 6 solche befruchteten Eizellen und schleusen sie in die Gebärmutter ein. Und was passiert dann? Eine pflanzt sich ein, die restlichen nicht. Die sterben. Das heißt also, man hat hier bereits Individuen, also Verschmelzung von Spermium und Eizelle bedeutet, da ist ein Individuum geschaffen worden. Und dieses Individuum muss halt einfach sterben. Das wird geopfert. Und das andere, was sich halt eingepflanzt hat, das darf leben. Das ist also bei der In-vitro-Fertilisation der Fall. Und dann gibt es noch solche Sachen wie die Präimplantationsdiagnostik. Das sind vorgeburtliche Fitnesstests. Also da überprüft man, ob ein Embryo zum Beispiel irgendwelche Erbkrankheiten hat. Meine Frau und ich lebten 3 Jahre in Frankreich und da kam unser dritter Sohn zur Welt. Und da war es so, dass wir zum Frauenarzt gegangen sind, zu zweit. Und diese Ärztin, die hat dann eine Viertelstunde auf uns eingeredet, dass wir doch so einen Präimplantations- oder genau genommen also vorgeburtlichen Test machen. Also Präimplantation bedeutet, wenn man in vitro befruchtet, dann ist es ein Präimplantationstest oder ein vorgeburtlicher Test bei einem Embryo, der eben schon da ist, der schon eingepflanzt ist. Und die hat eine Viertelstunde auf uns eingeredet und uns das nahegelegt, ja doch bitte einen Test zu machen. Warum? Naja, es könnte ja sein, dass er Trisomie hat. Oder sie. Und dann müsste man es doch abtreiben. Und wir haben mehrmals, also 3 oder 4 Mal gesagt, das wollen wir nicht. Es ist uns völlig gleich, ob das jetzt Trisomie hat oder nicht. Selbst wenn es positiv ist, wir treiben nicht ab. Nein, aber sie müssen das doch machen. Also, das zu den vorgeburtlichen Tests. Übrigens, die haben eine ziemlich schlechte, also ziemlich hohe Fehlerrate. Es gibt eine ziemlich hohe Prozentzahl an vorgeburtlichen Tests, die falschen Alarm angeben. Also dann werden völlig gesunde Kinder ohne Grund abgetrieben. Mal abgesehen davon, dass Abtreibung grundsätzlich Mord ist. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall ist es Mord. Aber darüber hinaus tötet man schlicht und ergreifend gesunde Kinder. Weil man einem Test vertraut, der nicht zuverlässig ist. Und was ist das Problem? Was ist eigentlich der Grund dafür? Das Problem ist, wie bereits hier erwähnt, worauf beruhen eigentlich unsere Werte? Sind unsere Werte wertvoll? Sind sie etwas, was wir entdeckt haben, als eine Gegebenheit von Gott? Oder sind es Menschen, die darüber bestimmen, was ein Wert ist und was nicht? Letztlich bestimmend dafür ist heutzutage die sogenannte Diskursethik. Was unterscheidet die Diskursethik von der biblischen Ethik? Ganz einfach, die Diskursethik lehnt die Letztbegründung ab. Es gibt in der Diskursethik nichts, das als Letztbegründung bezeichnet werden kann. Jetzt einfach mal eine Frage, was ist unsere Letztbegründung? Ja? Hat jemand eine Idee? Was ist unsere Letztbegründung? Hier vorne steht es drauf. Das Wort Gottes. Ja? Also das Wort Gottes ist unsere Letztbegründung. Und das lehnt die Diskursethik ab, da gibt es das nicht. Es gibt also keinen absoluten Maßstab dafür, was richtig oder falsch ist. Grundlegend ist einfach nur der Konsens. Ja, also was heutzutage richtig ist, kann in 10 Jahren falsch sein. Und darum ja auch der rasende Wertewandel. Ein Beispiel dafür sind Äußerungen von einem sehr einflussreichen Bioethiker namens Peter Singer. Peter Singer war lange Zeit tätig in Australien, in Sydney, und hat mehr oder weniger eine Denkschule gegründet. Und er hat etliche Jünger, und die breiten sich weiter aus und üben Einfluss aus, auch auf andere. Und er hat Folgendes gesagt in einem Spiegel-Interview. Also das war ein Spiegel-Interview aus dem Jahr 2002. Dort sagte er, ich glaube nicht daran, dass uns ein Gott moralische Gesetze auf Steintafeln überreicht hat. Wir müssen uns schon auf uns selbst verlassen und auf die Vernunft setzen. Ja, merken wir das? Seneca hat es auch gesagt, ja, wir schlachten durchgeredete Ochsen und so weiter. Letztlich ist es nicht eine Sache des Zorns, sondern der Vernunft. Und auch hier in unserer Zeit, wir müssen uns auf die Vernunft verlassen. Und dann sagte er weiter im gleichen Interview, das Postulat, dass das menschliche Leben heilig ist, gilt nicht mehr. Also sagt Singer. Das gilt jetzt halt nicht mehr. Wir entscheiden darüber, welche Art von Leben wir fortsetzen und welche nicht. Ja? Also merken wir, wohin es geht. Was sagt die Heilige Schrift dazu? Da heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oder auch, wenn man in Sprüche 28 nachliest, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr, heißt es da. Jemand hat mal gesagt, das 21. Jahrhundert ist das erste Jahrhundert, das so ist wie das erste Jahrhundert. Also muss man sich auch so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das 21. Jahrhundert ist das erste Jahrhundert, das so ist wie das erste Jahrhundert. Warum? Weil etliche Denkmotive wieder rekapituliert und wieder in die Denkweise der Menschen eingeführt werden. Der eindeutige Trend ist die voranschreitende Lockerung des Lebensschutzes. Wir sind im Begriff, in diesem Bereich in die Antike zurückzukehren. Ähnlich wie die antiken Philosophen bringt der bereits erwähnte Peter Singer hier seine utilitaristische Sichtweise auf das Leben zum Ausdruck. Was heißt Utilitarismus? Das heißt, es ist letztlich abhängig davon, ob etwas nützlich ist. Also Nützlichkeit ist der bestimmende, ist bestimmend darüber, ob ein Menschenleben Würde hat oder nicht. Hier also im gleichen Spiegel-Interview sagt Singer, moralisch wichtig ist doch nicht, ob ein Baby menschliches Leben ist, sondern einzig die Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten es hat. Also auch hier ist es so, wie die Antike meinen Menschen jetzt anderen Menschen die Würde zusprechen zu können oder auch absprechen zu können. Das hier ist ein Artikel, der damals hohe Wellen schlug, das war vor gut 10 Jahren, mit dem Titel After Birth Abortion, Why Should the Baby Live? Das heißt also nachgeburtliche Abtreibung, ist natürlich ein Euphemismus. Es wird ja niemand sagen, nachgeburtliche Tötung. Ja, das nennt man dann nachgeburtliche Abtreibung. Why should the baby live? Warum sollte das Baby eigentlich leben? Ja, und die Philosophen sagen ja auch, das stimmt ja auch. Das ist ja nicht alles falsch, was die sagen. Die sagen, es macht keinen Unterschied, ob nun das Kind den Geburtskanal passiert hat oder nicht. Das ist richtig. Aber jetzt müssen wir uns anschauen, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Hier zum Beispiel ein Zitat. Das bloße Menschsein an sich ist kein Grund, jemandem das Recht auf Leben zuzuschreiben. Und weiter schreiben die zwei Bioethiker, unter Person verstehen wir ein Individuum, das in der Lage ist, seiner eigenen Existenz zumindest einen Grundwert zuzuschreiben, so dass der Entzug dieser Existenz für sie einen Verlust darstellt. Ja, also das ist so ein bisschen fachchinesisch, kann man sagen. Also es klingt so ein bisschen verklausuliert. Letztlich geht es hier darum, wie begründen sie das? Ja? Und sie sagen, ja, der Mensch ist ja nicht automatisch eine Person. Ja? Wenn der Mensch zur Welt kommt, ist er ja noch keine Person. Eine Person wird er erst dann, wenn er deutlich zur Sprache bringen kann, dass ihm sein Leben lieb ist. Ja, verlangt das mal von einem Neugeborenen. Das ist natürlich unsinnig. Und es gibt manche Bioethiker, die tatsächlich gesagt haben, ja, nach einem Jahr, da ist es eine Person. Nach einem Jahr, warum nicht nach zwei? Und wenn man dann konsequent denkt, wie ist es mit einem schlafenden Menschen? Also ein Mensch im Tiefschlaf kann das ja auch nicht. Also kann man den erdolchen. Ja? Oder ein Mensch, der im Koma liegt. Frag mal den, ja, willst du eigentlich noch leben? Kommt keine Antwort. Also abschalten die Geräte. Man muss einfach konsequent denken. Also Philosophie ist ja eine Denkdisziplin. Und da geht es letztlich auch um Schlussfolgerungen, zwingende Schlussfolgerungen. Ja, und wenn man eben sagt, neugeborenes Leben ist keine Person, weil es seinem Leben keinen Wert zuschreiben kann, dann gilt das eben auch in anderen Bereichen. Und die Konsequenzen sind fatal. Ja. Und dann ist es natürlich, kann man natürlich die Frage stellen, ja, wenn jetzt ein Kind zur Welt gekommen ist und die Mutter es nicht haben will, dann warum nicht zur Adoption freigeben? Ist doch nun nicht unbedingt schwierig. Und das Absurde ist, dass die beiden Autoren dieses Artikels sagen, ja, das geht auch nicht, weil nämlich die Freigabe zur Adoption oft genug bei Frauen ein Trauma auslöst. Und dann ist es besser, das Kind zu töten. Das steht ja tatsächlich so drin, ja. Und überdies schreiben sie, deshalb behaupten wir, dass die Tötung eines Neugeborenen unter allen Umständen, unter denen ein Schwangerschaftsabbruch stattfinden würde, ethisch zulässig sein sollte. Zu diesen Umständen gehören Fälle, in denen das Neugeborene das Potenzial hat, ein zumindest akzeptables Leben zu führen, aber das Wohl der Familie gefährdet ist. Ja, also selbst dann, wenn das Wohl der Familie gefährdet ist, wäre das dann also legitim. Wenn jetzt eine Familie sagt, naja, wir können, wenn wir das Kind zur Welt bringen, das ist unser drittes Kind, und dann können wir unseren Urlaub nicht planen, dann reicht das Geld nicht. dann ist das Wohl der Familie gefährdet, oder? Also, da merken wir einfach, das ist eine Verfügungsmasse, ja? Das ist letztlich, das liegt im Ermessen der Eltern, was jetzt das Wohl der Familie gefährdet oder nicht. Und dann haben sie letztlich Tür und Tor geöffnet, um Kindesmord zu begehen. Wir sehen also, dass solche Veröffentlichungen von einer beständigen Veränderung der Haltung zum Lebensschutz im Allgemeinen zeugen. In Neuseeland zum Beispiel ist es inzwischen so, dass Abtreibung bis zur 20. Woche legitim ist. Da können die Kinder schon außerhalb des Mutterleibs überleben. Und da ist Abtreibung immer noch, da ist Abtreibung schon legitim. Und per Gesetz ist es inzwischen so geregelt, dass das Krankenhauspersonal nicht verpflichtet ist, Kindern zu helfen, die Abtreibung überlebt haben. Das gibt es nämlich auch. Also dass Kinder dann so eine Abtreibung überleben und das Krankenhauspersonal kann das einfach qualvoll sterben lassen. Denen wird kein Haar gekrümmt. Und natürlich wissen wir auch, was in Deutschland vor sich geht. Ja, also das Werbeverbot ist ja inzwischen gefallen, das Werbeverbot für Abtreibung, und es wird wahrscheinlich so weitergehen. Übrigens die Begründung. Kennt jemand die Begründung dafür, dass das Werbeverbot gekippt worden ist? Die Begründung war, naja, der Paragraph ist halt aus der Zeit gefallen. Ja, also wenn die Unversehrtheit meines Körpers irgendwann mal aus der Zeit gefallen sein sollte, ja, weil das Parlament das halt beschließt, dann ist es halt aus der Zeit gefallen, dann habe ich halt nicht mehr die Unversehrtheit meines Körpers oder meiner Wohnung oder auch meines Besitzes, was auch immer. Das ist, also merken wir einfach, was da passiert. Werte sind wertlos. Wie schon ein Philosoph Anfang des 20. Jahrhunderts sagte, also Werte sind an sich wertlos. Es kann keine Ethik geben. Und auf dieser Schiene läuft es jetzt weiter. Und schon Nietzsche sagte, alle Werte werden sich mal entwerten und die Menschen werden sich entmenschlichen. Und Nietzsche wurde ganz massiv von Darwins Überlegungen geprägt. Und es ist natürlich klar, ja, also für die heutigen Bioethiker kommt die Zeugung als Anfangspunkt des menschlichen Lebens überhaupt nicht in Frage, das wird gar nicht diskutiert. Ja, das, was für uns selbstverständlich ist, ist für die Aberglaube. Ja. Und für sie gibt es sowieso keine objektiven Maßstäbe für die Beurteilung dieser Frage, weil es keine objektiven Maßstäbe gibt, es gibt keine Letztbegründung. Und inzwischen sind wir so weit, dass es weltweit jährlich über 50 Millionen Abtreibungen gibt. Und es ist natürlich klar, dass weitere Verschiebungen kommen werden und dass die Paragraphen fallen werden und so weiter und so fort. Ja, letztlich bestimmen die Machthaber darüber, was ein Wert ist und was nicht. Heutzutage also gibt es durchaus Fälle, wo eben die Menschenwürde den Menschen abgesprochen wird, nicht mehr aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, das ist verpönt, aber sehr wohl aufgrund einer Behinderung, also wenn ein Kind Trisomie hat, dann hat es nicht mehr die Würde. Oder aufgrund von mentalen Fähigkeiten, das kommt auch vor. Oder, wie wir ja gesehen haben, wenn das Wohl der Familie gefährdet ist, dann kann man sich das auch überlegen. Ja? Also eine mögliche Last für andere könnte ein Grund sein dafür, dass man den Menschen dann eben die Menschenwürde abspricht. Das ist übrigens auch bei der Sterbehilfe inzwischen auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn eben alte Menschen zur Last für andere werden, naja, dann helfen wir ihnen halt früher von uns zu gehen. Ja, letztlich der Grund dafür ist auch die Diskursethik. Also es wird weitere willkürliche Verschiebungen geben, das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt eine biblische Einordnung. Das ist natürlich klar, da berufen wir uns zunächst mal auf das erste Buch Mose, nämlich auf die Gottesebenbildlichkeit. Und da heißt es im Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und natürlich das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Und weitere Verse, wie zum Beispiel im Galaterbrief, wo Paulus von seiner Berufung spricht, oder vielmehr von seiner Vorherbestimmung. Dort heißt es, als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich das Evangelium unter den Heiden verkünde. Also Gott hat ihn von Mutterleib ausgesondert, und wie bei Jeremia war es eben auch bei Paulus so, dass Gott mit ihm von Anfang an etwas vorhatte. Ja. Und natürlich ist es dann eben in Gottes Augen ein Gräuel, wenn Menschen im Mutterleib getötet werden. Letztlich ist nach biblischen Maßstäben die Menschenwürde unabhängig allen Menschen eigen. Und das liegt an der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen, wie auch immer sie beschaffen sind. Ja, ob sie irgendwelche Mängel haben oder irgendwelche Schwachheiten, das spielt keine Rolle. Ja, und wie ich ja bereits erwähnt habe, weitere Verschiebungen hängen ab von weiteren Erfindungen. Und eine ganz einflussreiche Erfindung ist die sogenannte Genschere. Daran knüpfen Menschen sehr große Hoffnungen, weil sie sich erhoffen, den genetischen Text per Copy und Paste zu verändern und zu verbessern. Ja, also ich kenne das ja oft genug, wenn ich selbst irgendwelche Texte verfasse, dann arbeite ich sehr häufig mit Copy und Paste, weil ich dann das eine Wort mal nach da verschiebe, dann wiederum nach da, weil ich mir natürlich überlege, wie ich den Text haben will und wohin ich ihn führe. Nun müssten natürlich Menschen Kenntnis davon haben, welchen Sinn und welches Ziel die einzelnen Texte in unserem Erbgut haben, um per Copy und Paste diese Texte verändern zu können. Sinnvoll. Das Werkzeug dazu haben sie aber schon. Und das nennt sich CRISPR-Cas. Und CRISPR-Cas 9, das ist eigentlich ein dem bakteriellen Immunsystem entnommenes Tötungsinstrument. Ja, also das bakterielle Immunsystem hat eine Schere, die Erbgutmoleküle durchschneidet. Und zwar den Doppelstrang. Nicht nur ein Strang, sondern beide Stränge zugleich. Und das macht das Bakterium mit Virenerbgut. Was machen nämlich Viren? Viren docken an einer Bakterienzelle an, schleusen ihr Erbgut ein und dadurch manipulieren sie die Bakterienzelle so, dass die Bakterienzelle wiederum neue Viren produziert. Nun haben aber die Viren ein Immunsystem. Und das ermöglicht es ihnen, sich gegen die Bakterien, sich gegen die Viren zu wehren. Und das, was sie machen, ist, wenn sie einen solchen Befall überstehen, dann speichern sie dieses Erbgut oder Fragmente davon in ihrem Erbgut. Ja? Und wenn dann wiederum ein Virenbefall kommt, dann könnte es ja sein, dass das die gleiche Virenvariante ist. Das schleust dann wiederum sein Erbgut ein und dann schmeißt eben das Bakterium seine molekulare Suchmaschine an und geht sein Erbgut durch. Und irgendwo stößt es dann auf einen Abschnitt, der verdächtig ähnlich zu den Abschnitten des Virus aussieht. Und das verwendet es dann als Leitstrang für diese Schere. Ja? Und diese Schere, die wird dann hingeführt zu dem Virenstrang und schnippschnapp, das Virenerbgut kann dann nicht mehr das Bakterium manipulieren. Das ist also dieses Tötungswerkzeug und das haben dann zwei Frauen, also zwei Forscherinnen, dahingehend programmiert, dass sie eben bestimmte Abschnitte mit dieser Schere manipulieren können. Also sie können buchstabengetreu das Erbgut von Menschen und auch anderen Lebewesen mit dieser Schere verändern. Und es gab durchaus euphorische Meldungen im Zusammenhang mit diesem Werkzeug. Hier zum Beispiel ein Kommentar von einer Journalistin der Zeit, die schrieb, mit CRISPR kann sich der Mensch die Welt von morgen selbst schaffen. Also merken wir, was für ein Riesenstolz und was für eine Anmaßung da mitschwingt. Und es gab auch durchaus interessante oder aufsehenerregende Resultate. So hat man es geschafft, mit Einsatz der Genschere die Muskelschwäche bei Mäusen zu beheben. Ja, also da hat man extra Mäuse gezüchtet, die Muskelschwäche hatten. Das kann man machen, indem man vorher ihr Genom dahingehend manipuliert, dass sie Muskelschwäche bekommen, weil man weiß, wo man das machen muss, damit sie Muskelschwäche bekommen. Und dann hat man eben diese Muskelschwäche wiederum repariert mit der Genschere. Das wirkt natürlich verheißungsvoll. Ja? Und dann hat man es geschafft, gezielt die Sichelzellanämie-Mutation zu reparieren. Was ist die Sichelzellkrankheit? Es gibt die Sichelzellanämie vor allem in der Subsahara, also in warmen subtropischen Gebieten. Das ist eine Deformation von Blutkörperchen. Und dadurch, dass sie deformieren, verhindern sie den Befall. Ja? Den Befall durch bestimmte Viren, die Sichelzellanämie, also die eine Krankheit bei den Menschen auslösen. Durch Malaria nämlich. Und andersherum aber ist es so, wenn das Homozygot veranlagt ist, die Sichelzellanämie, dann sterben die Menschen schon bereits in sehr jungem Alter. Das heißt, nur dann, wenn die Sichelzellanämie heterozygot veranlagt ist, dann hat der Mensch eine etwas höhere Lebenserwartung, aber immer noch eine niedrigere Lebenserwartung als ein Mensch mit völlig intakten Genen. Ja, also Heterozygot, wir haben ja für alles zwei Anlagen. Und da gibt es eine dominante und eine rezessive. Und wenn man dann eben diese Sichelzellanämie auf beiden hat, dann schlägt sie voll durch und dann ist der Mensch mit 3-4 Jahren bereits tot. Wenn es nur auf einem veranlagt ist, aber auf dem der andere Strang gesund ist sozusagen, dann überlebt der Mensch bis vielleicht 70 oder 60 Jahren, stirbt aber normalerweise etwas früher als völlig gesunde Menschen. Und jetzt hat man mit Hilfe dieser Genschere es geschafft, diese Sichelzellanämie-Mutation in blutbildenden menschlichen Zellen zu reparieren. Das aber eben nur in vitro, das heißt im Reagenzglas, aber nicht im Menschen selbst. Ja. Und dann hat man auch gezielte Modifikationen an menschlichen Embryonen vorgenommen. Das hat man in China gemacht. Das sind also frühe Entwicklungsstadien von Embryonen genommen worden und da hat man ihre Zellen mit Hilfe dieser Schere manipuliert. Ja, also voll entwicklungsfähige Menschen, kann man sagen. Halt in einem frühen Entwicklungsstadium hat man genommen und mit ihnen diese Experimente angestellt. In China ist es allerdings verboten, diese manipulierten Embryonen dann auch in die Gebärmutter einzusetzen. Da liegt sozusagen die Schwelle. Und wir alle wissen ja, wenn Menschen Gesetze vor Augen haben, dann neigen Menschen immer dazu, früher oder später diese Gesetze zu übertreten. Und es dauerte wirklich nicht lange, bis dieses Gesetz, was in China erlassen worden ist, übertreten worden ist, nämlich schon 2018. Ja, also da hat ein chinesischer Forscher solche Embryonen manipuliert, nämlich 3, und hat sie dann auch gleich in die Gebärmutter eingepflanzt. Ja, und diese Embryonen sind inzwischen kleine Kinder. Und es gab damals sehr viel Kritik an diesem Forscher. Der hieß He Yan Kui und der hat eine lange Gefängnisstrafe, also lang vielleicht, ein paar Jahre hat er im Gefängnis verbracht und musste eine relativ hohe Geldstrafe zahlen. Und die Kritik war im Allgemeinen, das sei unverantwortlich und das sei viel zu früh und das sei ein Verstoß gegen die Normen. Aber niemand hat sich wirklich darüber aufgeregt, was eigentlich der He Yan Kui gemacht hat. Also die Forscher haben sich nur darüber aufgeregt, wie er das gemacht hat. Ja, das sei viel zu früh, die Technik sei nicht ausgereift. Aber niemand hat gesagt, es ist verwerflich, die menschliche Keimbahn mit dieser Schere zu manipulieren. Das hat keiner gesagt. Ja, also die Zitate hier kann man auch übergehen. Tatsache ist, es gab an sich keine Kritik dahingehend, dass gesagt wurde, das ist grundsätzlich falsch, dieser Weg. Und dann gab es 2019 einen Aufruf zum Moratorium. Das bedeutet also, wir verhängen einen Stopp, nämlich einen Stopp in medizinisch-klinischen Versuchen. Also da wurde gesagt, wir wollen erstmal warten, bis es einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens dazu gegeben hat, bis es eine breite Diskussion dazu gegeben hat, ob diese Methode wirklich angewendet werden kann. Ja? Allerdings ist es klar, dass dieses Moratorium eigentlich nur dazu da war, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wieder zu gewinnen. Wovor haben nämlich die Forscher Angst? Die haben Angst davor, dass der Geldfluss gestoppt wird. Und deswegen mussten sie natürlich das Vertrauen zu der Öffentlichkeit wieder gewinnen und haben sie dieses Moratorium verhängt. Es dauerte aber nicht lange, da gab es dann wieder einzelne Stimmen von Forschern, die gesagt haben, ja, ich mache das trotzdem. Und das ist auch entsprechend kommentiert worden, zum Beispiel ein Journalist namens Cyronowski schrieb in einem Nature-Artikel, niemand bezweifelt, dass es weitere Einzelgänge wie ihn, also He Yan Kui, geben wird. Die Technik ist simpel und einige ihrer Anwendungen unwiderstehlich. Ja? Und die Menschen können dann eben nicht, sie können dem nicht widerstehen. Man erhofft sich davon, dass etwa 90% aller 75.000 genetischen Varianten, also alle 75.000 genetischen Erkrankungen, die man heutzutage kennt, angegangen werden können. Es gibt aber auch Nebenwirkungen, die dokumentiert worden sind, nämlich der sogenannte Mosaizismus. Was bedeutet Mosaizismus? Das bedeutet, in einigen Zellen schneidet die Schere, in anderen nicht. Und dann hat der Mensch eben verschiedene Zellen. Die einen sind manipuliert und die anderen sind nicht manipuliert. Also da hat man keine einheitliche Wirkung. Und das ist katastrophal. Ja, also wenn die Zellen unterschiedlich ticken. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn man in London jetzt eine andere Zeit einstellt, also wenn man die Uhren in verschiedenen Städten durcheinander bringt und dann die Flugzeuge fliegen lässt. Die werden einfach miteinander kollidieren. Um mal einen Vergleich zu bringen. Das also so viel also zu der Genschere ist. Eine andere Anwendung der Genschere ist die sogenannte Chimärenforschung. Ja, also am Anfang hatten wir diesen Begriff im Zusammenhang mit den antiken Gottheiten. Ne, das waren Chimären, da hatten wir den Horus und den Anubis. Die hatten dann so einen Tierkopf und Menschenkörper. Und das hier ist der Minotaurus. Von dem sagte man früher mal, dass er in der Unterwelt Kretas lebt. Also ich war noch nie auf Kreta und habe mich da nicht hinabbegeben, aber kann ja sein. Jedenfalls haben die Menschen auch hier den Drang, Grenzen zu überschreiten. Ja, also es geht um eine weitere Entgrenzung. Biologische Gegebenheiten, die wir als schöpfungsgemäß auffassen, die sind für die nicht selbstverständlich. Also wenn wir sagen, ein jedes nach seiner Art, das hat Gott so gesetzt, das ist für sie nicht gesetzt. Und so hat man bereits im Jahr 1981 sogenannte pluripotente Zellen aus Mäusen isoliert. Was sind pluripotente Zellen? Das sind Zellen, die können zum Gehirn werden, die können zur Leber werden, die können alles werden, die können zum Herz werden, was auch immer. Also pluripotente Zellen, das heißt alles könnende Zellen. Das passiert ja bei der Zelldifferenzierung zu Beginn. Am Anfang haben wir einige wenige Zellen und dann trennen die sich auf und dann gibt es unterschiedliche Zelllinien und dann erwachsen daraus unterschiedliche Organe. Und solche Zellen hat man dann isoliert und mit Hilfe dieser Zellen hat man dann eben solche Chimären erzeugt. So zum Beispiel im Jahr 1984, da hat man ein Hybrid aus Ziege und Schaf hergestellt. Schiege nennt sich das dann. Im Jahr 2010, da hat man eine Ratte-Maus-Chimäre gebaut, ja. Also das muss man unterscheiden von Mischlingen. Ja, also bei Kreuzungen, das ist ja was anderes. Die kommen dann auf natürliche Welt, die bilden dann auf natürliche Art Mischlinge. Das hier ist ein Vermischen von Zellen. Also da hat man den Embryo meinetwegen von einer Ratte und tut da Mäusezellen hinein. Und die durchlaufen dann eine gemeinsame Zellteilung. Und dann gibt es eben ein Mischwesen. Und was natürlich die Forscher interessiert, funktioniert das zum Beispiel auch bei Mensch und Schwein? Das hat man im Jahr 2017 gemacht. Ja? Also da gab es dann den Versuch, menschliche pluripotente Zellen in ein Schweineembryo hineinzusetzen. Warum macht man das? Naja, weil man ein Ersatzteillager haben will. Ja? Also das Schwein als Plantage von irgendwelchen Organen, das ist natürlich ein Riesenmarkt. Ja? Und lohnt sich eben an sowas zu forschen. Und die Forscher schreiben dazu, wir haben herausgefunden, dass naive, pluripotente menschliche Zellen sich zuverlässig in Blastozysten von Schweinen und Rindern vor der Einpflanzung einfügen lassen. Sie waren allerdings ein bisschen enttäuscht, also wenn man den Artikel weiterliest, dann haben sie dann gesagt, ja, die Lebewesen, die dann letztlich auf die Welt gekommen sind, die haben nicht allzu viel menschliche Eigenschaften gezeigt. Die Ergebnisse waren nicht so, wie sie sich das erhofft haben. Die menschlichen Zellen haben sich nicht durchgesetzt. Die Schweinezellen waren irgendwie stärker. Schwein gehabt, ja. Was ist die Hoffnung? Was ist letztlich die dahinterstehende Hoffnung? Zum einen erhofft man sich, die Evolution besser verstehen zu können. Zum anderen erhofft man sich Einblicke in die Embryogenese und ein besseres Verstehen von bestimmten Krankheiten. Und natürlich der Traum ist das Generieren von Organen in Tieren. Keine Sorge, das gibt es nicht wirklich. Das ist eine sogenannte Spoile, das ist aber ein Fantasiewesen. Also ein Hybrid aus Spinne und Eule. Das ist eine Fotokollage. Und der Punkt ist aber hier, natürlich ist nicht alles möglich, bei weitem nicht. Und man hat inzwischen mit dieser Hybridforschung festgestellt, dass je unähnlicher die Lebewesen, desto schwieriger die Chimärenbildung. Ja? Der Grund dafür ist, dass es eben unterschiedliche Inkompatibilitäten gibt. Also da passt etliches nicht zusammen. Ja, also zum Beispiel der Fötus ist inkompatibel mit der Gebärmutter. Ja, oder es gibt einen genetischen Unterschied, der so erheblich ist, dass Wirt und Spender nicht zusammenpassen. Oder es gibt Entwicklungsstadien bei den Lebewesen, die sehr unterschiedlich sind. Und dann bricht eben die Entwicklung ab. Oder es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten der Entwicklung. Ja, so das eine Lebewesen entwickelt sich sehr schnell, das andere langsam. Und das funktioniert dann auch nicht. Und dennoch ist und bleibt es eben ein Traum der Biologen und Molekularbiologen. Hier ein Zitat von den Forschern, die bereits vorhin zitiert worden sind. Es sind weitere Fortschritte erforderlich, um den Traum der Erzeugung menschlicher Organe in Tieren zu verwirklichen. Also es ist für sie ein Traum. Aber es ist eben auch so, dass auch sie ein Gewissen haben. Also auch diese Forscher haben ethische Bedenken. Es rührt sich etwas in ihnen. Auch bei ihnen erzeugt eben das Überschreiten dieser Artgrenzen ein tief sitzendes Unbehagen. Im Englischen nennt man das Yak-Faktor. Also Yak ist so der Ausdruck für einen tief sitzenden Ekel. Es ist interessant, dass wir Menschen das haben. Ja, also wenn wir Artgrenzen überschreiten im Labor, dann ekelt uns das. Dann widert uns das an. Warum? Ja, also da, auch das ist ja irgendwie ein Zeugnis dafür, dass unser Schöpfer da bereits Vorsorge getroffen hat. Dann natürlich das Problem des Bewusstseins. Also die Forscher beschreiben, ja, wenn tatsächlich so eine Chimäre menschliche Eigenschaften entwickelt, also ein menschliches Bewusstsein, dann müssen wir das Experiment abbrechen. Ja, wegen des Lebensschutzes. Das sind so ihre Sorgen, die sie haben. Oder eben das Verwischen der menschlichen Identität. Ja, letztlich ist der Grund dafür, dass für die Forscher natürlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier ja gar nicht wirklich gegeben ist. Es ist letztlich nur die biologische Ausstattung. Ja, wir haben halt ein etwas besseres oder etwas effizienter funktionierendes Hirn und deswegen dadurch unterscheiden wir uns von den Tieren. Aber eigentlich unterscheiden wir uns sonst eben nicht. Das ist ihre Auffassung und deswegen halten sie solche Experimente grundsätzlich für legitim. Wie wird es weitergehen? Natürlich, jetzt nochmal zum Motiv zurück. Wenn wir eine Diskursethik haben, die jede Letztbegründung ablehnt, dann ist es natürlich klar, dass der Turm irgendwann immer schiefer wird, weil die Grundlage sandig ist. Und auch schwammige Aufrufe zum Moratorium helfen da nicht weiter, also zum Forschungsverzicht, weil natürlich die Versuchung so groß ist für die Forscher, ja, also die Versuchung zu Ruhm zu gelangen, zu viel Geld zu gelangen und so weiter und so fort, die ist so riesig, dass die Forscher sich durch solche Moratorien nicht aufhalten lassen. Also irgendwelche Schurken gehen in ihren Keller, stellen sich da ihr Zeug rein und fangen an, Embryonen zu manipulieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und Appelle an die Vernunft sind eben schwach. Und hier kann man sagen, da wurde ein Geist aus der Flasche gelassen. Und ich glaube auch, dass die Bioethiker sich bewusst sind, dass dieser Geist aus der Flasche ist und es auch nicht wieder zurück kann. Passend ist hierzu der Ausspruch aus dem Buch Jeremia, Kapitel 8, Vers 9. Dort heißt es, zu Schanden geworden sind die Weisen. Sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen. Denn siehe, sie haben das Wort des Herrn verworfen. Was für eine Weisheit bleibt ihnen dann noch übrig? Also ein weiteres Absinken ist vorprogrammiert. Wie ist es nun mit der abschließenden Beurteilung? Man kann eigentlich sagen, wenn man diese Genschere anwendet und gesunde Genvarianten wiederhergestellt werden, also rein therapeutisch, wenn man das machen würde, wäre das auch aus biblischer Sicht legitim. Aber nur dann, wenn es keine Nebenwirkungen hätte. Also wenn man wirklich wüsste, hat das Nebenwirkungen oder nicht. Wenn es nämlich keine Nebenwirkungen hat, wenn es absolut sicher ist und wenn man bereits bekannte Genvarianten einfach nur wiederherstellt, dann wäre das unproblematisch, ethisch gesehen. Das Problem ist aber, dass es den starken Wunsch gibt, den Übermenschen zu erschaffen. Das heißt, den Menschen noch fitter, noch besser, noch schneller, noch höher und weiter zu bringen. Mit Veränderung seines Erbguts. Also das Ziel der Verbesserung, das ist das andere. Und da muss man sagen, biblisch gesehen ist das verwerflich. Warum? Ganz einfach, Gott hat eine sehr gute Schöpfung hervorgebracht. Und wenn wir als gefallene Lebewesen versuchen, diese Schöpfung zu verbessern, naja, dann ist das Resultat vorprogrammiert, wir werden sie verschlimmbessern. Und der Mensch hat den Aufruf zu herrschen, zu bebauen und zu bewahren. Aber an keiner Stelle in der Heiligen Schrift finden wir den Aufruf, die Welt umzugestalten oder gar neu zu gestalten. Das gibt es gar nicht. Das ist etwas, was Gott sich vorbehält. Aber das ist nichts, was uns zusteht. Und letztlich ist es eine satanische Gesinnung, die wir auch im Buch Jesaja dokumentiert sehen. Dort heißt es, und doch Hattest du dir im Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen? Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Und das ist auch etwas, was der Mensch tut, wenn er die Schöpfung um- und neu gestaltet. Ja, also dann macht er sich selbst zum Schöpfer. Und das geschieht da, wo die Menschen dann auf einmal sagen, wir entscheiden darüber, welches Leben wir bewahren und welches wir sterben lassen. Ja, wie wird das weitergehen? Ich komme noch zu zwei Zitaten, um einen Ausblick zu geben. Hier ein Zitat von einem Nobelpreisträger, Paul Nurse. Ja, also man muss sehen, die Wissenschaftler haben inzwischen eine Art Machbarkeitswahn im Kopf. Sie sind überzeugt, es braucht nur noch ein paar Schritte und dann können wir alles. Dieses Denken gibt es tatsächlich. Das gibt es nicht nur bei Bill Gates oder irgendwelchen anderen Leuten, die mit Computern hantieren, sondern das gibt es auch durchaus bei Biologen oder Molekularbiologen. Und hier Paul Nurse, ein britischer Molekularbiologe, schrieb in einem seiner Bücher, um das Leben, wie wir es kennen, zu bewahren, brauchen wir alle Erkenntnisse, die wir aus dem Studium der lebendigen Welt gewinnen können. Aus diesem Grund wird die Biologie in den kommenden Jahren in zunehmendem Maße die Grundlage für die Entscheidungen liefern. Merken wir, was da läuft? Die Biologie wird die Entscheidungen liefern. Die Biologen werden darüber entscheiden, was richtig und falsch ist. Nicht die Theologen, die von Gott ausgehen, was ja lange Zeit der Fall war. Die Theologen haben bestimmt, was richtig und falsch sind, was Werte sind. Und hier machen sich Biologen auf, zu sagen, was richtig und falsch ist. Und dann geht's weiter. Mit denen wir festlegen, wie Menschen leben, geboren, ernährt, geheilt und vor Pandemien geschützt werden. Ja? Also das ist ganz klar, dass das eine sehr stark invasive Versorgung sein wird. Ja, also man spricht dann immer von Versorgung. Ja? Es wird also keine Option mehr sein, ob wir uns updaten lassen wollen oder nicht. Ja? Also ein Philosoph hat mal gesagt, ja, der Bill Gates will das ja immer, dass wir geupdatet werden. Als ob sein Windows so schlecht wäre, als ob unser Körper so schlecht wäre wie sein Windows. Ja, also wir müssen alle geupdatet werden. Und übrigens, auch der Deutsche Ethikrat hat sich bereits im Jahr 2020, also dem Jahr des Beginns der Corona-Krise, hat der Deutsche Ethikrat gesagt, die unterschiedliche Behandlung von Menschen ist rechtens. Merkt man, was da läuft. Also wenn ein Mensch geimpft ist oder ungeimpft, hat er einen unterschiedlichen ethischen Status. Eine Ungleichbehandlung ist legitim, hat der Deutsche Ethikrat so festgehalten. Und hier aus einem Positionspapier der WHO. Zu den potenziellen Vorteilen der Modifikation des menschlichen Genoms gehören neue Strategien für die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von genetischen Störungen. Neue Wege zur Behandlung von Unfruchtbarkeit, neue Wege zur Förderung der Krankheitsresistenz. Beitrag zur Entwicklung von Impfstoffen und verbesserte Kenntnisse über menschliche Biologie. Also damit sagen sie letztlich, es ist nützlich, wenn wir Menschen genetisch manipulieren, denn damit können wir neue Wege und so weiter finden. Das ist also Strategie der WHO. Die WHO will das. Ja. Ich fasse zusammen, in der Antike gab es keinen allgemeinen Schutz menschlichen Lebens. Die Menschenwürde war an Bedingungen geknüpft. Der Umgang mit Schwachen war grausam. Und die Menschenwürde wurde von anderen Menschen verliehen. Im Mittelalter, da war das biblische Gedankengut einflussreich. Und der generelle Schutz menschlichen Lebens wurde etabliert. Nach Darwin kam es zu einem Bruch mit dem christlichen Weltbild, zu einer Abkehr vom Prinzip der Menschenwürde und des Schutzes menschlichen Lebens. Gegenwärtig findet die größte Massentötung der Menschen statt, über 50 Millionen Abtreibungen jährlich. Und die Lockerung des Lebensschutzes schreitet weiter voran. Weitere Grenzen der Schöpfungsordnung werden in Frage gestellt. Genetische Manipulation von Menschen verwischen der Grenze Mensch-Tier. Und dann gibt es die Tendenz zur Bevormundung und zum Zwang in medizinisch-ethischen Fragen. Und ich sage in diesem Zusammenhang, Christus hat, als er auf der Erde war, Ja, als er als Mensch auf der Erde war, hat er den Menschen Heilung angeboten. Seine Heilung war völlig nebenwirkungsfrei und sie führte immer zum Ziel. Und was hat er gemacht vorher? Er hat die Menschen immer gefragt, willst du geheilt werden? Das machen die Mediziner zunehmend weniger. Ja? Genau, also ich bin mit meinen Ausführungen am Ende und möchte mit einem Vers aus der Heiligen Schrift schließen. Dort heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Nicht durch intelligente Menschen werden wir erlöst, sondern durch Christus. Vielen Dank fürs Zuhören.